Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum zweiten Teil des Gesprächs mit Walter Obertanner. Im ersten Teil haben wir ja erfahren, wie verzweifelt Walter manchmal war, dass er die erhoffte schnelle Hilfe von Swami nicht bekommen hat. Wie schon zu Beginn erwähnt, ist er heute Leiter des Hamburger Zeitzentrums im Jahre 2017. Hören wir also, wie die Geschichte weiterging und sich letztlich doch zum Guten wendete. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Walter, am Ende der ersten Stunde hast du ja davon erzählt, dass du eine solche Belastung für deine Familie geworden bist, dass sie dich gebeten hatten auszuziehen. Wie ging es dann weiter?
Ja, da vergingen Monate, Arbeitweg, mein Geld, mein Erspartes, alles wurde weniger. Ich konnte mich mal auch bei der Familie nicht mehr blicken lassen. Ich kam in Lügen, in Notlügen, die aufgedeckt wurden. Für mich ganz schlimm, weil ich immer schon sehr der Wahrheit nahe war und schon bevor Baba kam, bevor ich von den fünf menschlichen Welten von Baba gehört habe, war ich so verbunden in diesen Welten. Das hat mich auch damals in Indien unglaublich zu Baba gebracht, diese Werte, die er wollte oder will von uns zu verbessern. Und immer wieder die Frage, was habe ich verbrochen? Jetzt komme ich noch in solche Lügengeschichten, die so aufgedeckt wurden von der Familie, dass das aller Glaube in mich verloren ging. Und ich war ganz, ganz, ganz alleine. Und nur mal die Frage der Zeit, wann funktioniert ein Suizidversuch? Und es hat eben keiner funktioniert. Und vielleicht darf ich einen erzählen hier, der wirklich sehr außergewöhnlich ist, den ich auch nicht bis heute begreifen darf. Ich habe mich wochenlang am Gleis bewegt und viele im Dorf hatten sich vor den Zug geworfen und ich wusste, was ich meiner Familie antue, ich wusste auch, was ich dem Lokführer antun würde und ich stehe dort am Gleise am Abend, es war schon dämmerig und diese Stimme, die mich quälte, hat immer gesagt, du kannst dir nicht das Leben nehmen, du kannst zurückgehen, es bringt nichts und dann formte sich am Boden ein Lichtkreis. Und dieser Lichtkreis kam vom Himmel runter und so hat mir quasi einen Lichtkegel projiziert, dass ich leichter auf das Gleis finde, obwohl ich mir nicht das Leben nehmen konnte. Und ich wusste, wer das auch immer ist, es muss ein mächtiges Wesen sein. So, dann kam Zug um Zug und der eine Zug war mir zu schnell und der eine war mir zu langsam und ich habe mir immer wieder an die Familie gedacht und habe mich entschuldigt, habe gesagt, es tut mir echt leid, ich kann nicht mehr, ich muss gehen, unabhängig dessen, was ich euch allen antue. Und ich gehe auf dieses Gleis und stehe da und da kommt ein Zug, die Ampeln auf grün und der kommt immer näher und näher. Ich würde mal sagen, gefühlsmäßig war der vielleicht so 200 Meter vor mir, schon relativ groß. Ich stehe seitlich, guck nach rechts, der Zug kommt und ohne meinen freien Willen macht der Körper drei Schritte nach vor. Ich stehe vor dem Gleis, der Zug brettert hinter mir vorbei und ich sage, ich bin nicht gegangen. Und ich habe das nicht begriffen, dass mich dieser Zug nicht erfasst hat, wenn der mit so einer Geschwindigkeit kommt. Ich stehe vor dem Gleis, die Stimme sagt, ich habe dir doch gesagt, das bringt nichts, also geh besser nach Hause, mach deine Wege nach Hause. Und ich habe mich relativ schnell dann vom Gleis wegbewegt, weil ich hatte Angst, dass mich der Lokführer hätte gesehen und der die Polizei ruft und die dann das absuchen. Dann bin ich eben ganz, ganz schnell nach Hause. Ich hatte ja sehr wenig Luft, weil ich habe damals bis zu 160 Zigaretten eben geraucht am Tag und der Schweiß lief mir runter, schon im Winter auch, wo es kalt war. Und ich bewegte mich zurück in die Wohnung, wo dann wieder Geistererlebnisse waren und ganz bare, abnormale Dinge passiert sind und wusste, ich kam nicht raus. Wie geht es weiter? Und das setzte sich Wochen fort. Und eines Tages sitze ich auf der Couch und die Stimme spricht wieder mit mir und diktiert mich und meinte dann, ach, eigentlich wärst du doch gar nicht so ein schlechter Mensch. Und ich sage immer, ach, was soll das jetzt? Und ich habe auch richtig geschumpfen. Ja, ja, ist schon alles gut. Ja, ja, ich bin ein guter Mensch bestimmt. Ne? Und ich wusste, dass ich ein guter Mensch bin. Aber ich habe mit dieser Stimme, ich habe einfach mit ihr, ich würde es nicht spielen, nennen. Ich musste aber dieses Spiel mitspielen, um überhaupt noch das Beste draus zu machen. Aber ich habe mich auch gewehrt. Und dann kam diese Stimme und sagt, ja, ich hätte diese Fähigkeit und diese und jene und. Und ich sage, ja, komm jetzt, auf was willst du denn hinaus? Und sie sagt dann, hast du jemals in deinem Leben etwas gehört von einem Abraham Lincoln? Und ich sage, bestimmt mal irgendwie gehört. Ja, ja, denk mal drüber nach. So ging das. Und ich denke nach und sagt die Stimme und. Und ich sage, ja, darf ich jetzt mal nachdenken? Habe ich gekantert. Dann sage ich, ja, Abraham Lincoln, ich denke mal, das war der amerikanische Präsident. Und die Stimme sagte, ja, der war amerikanischer Präsident, aber nicht irgendeiner. Das war der beste Präsident, den Amerika jemals hatte und der ehrlichste Politiker, der jemals auf dieser Erde gewandelt ist. Und ich habe dann gesagt, und was hat das mit mir zu tun? Ja, in einem früheren Leben warst du dieser Abraham Lincoln. Ach, sagte ich dann. Und wenn ich so gut war damals vielleicht und so viel Gutes getan habe, obwohl ich noch gar nicht wusste, was, warum zum Teufel habe ich so ein Leid? Ich bekam keine Antworten, aber ich musste meinen Bruder anrufen, der in der Innsbrucker Universität als Bibliothekar arbeitet und es müsste doch eine Biografie sein und wenn er eine hätte, ja, dann soll er mir die doch leihen. Ich sollte meinen Bruder anrufen, so, nee, mache ich nicht. Dann ging es weiter, ruf an. Also ich hatte keine Chance, ich musste meinen Bruder anrufen, sagte, Georg, habt ihr in eurer Bibliothek ein Buch von Abraham Lincoln? Und er ruft mich eine halbe Stunde später zurück, sagt er, ja, wir haben hier eine Biografie. Kannst du mir die mitbringen? Ja. Und in dieser Phase merkte ich schon, dass sich die Stimme verändert. Sie wurde anders, sie wurde freundlicher und diese Angst ging weg, dass das irgendwie ein Feind von mir wäre. Und ich bekam diese Biografie, erschienen im Richter Verlag, ein ganz wunderbares Buch von diesem Abraham Lincoln. Die Stimme sagte, ja, lies mal das Buch, dann wirst du mehr wissen. Ich sage, ich kann gar nicht lesen. Dann sagt die Stimme, ja, warum? Ja, weil du permanent redest, wie soll ich mich denn da konzentrieren? Lies das Buch, ich werde schon Ruhe geben. Ne? Tatsächlich war es dann so, ich konnte dieses Buch auch in Ruhe lesen und ich war ganz tief beeindruckt von diesem Abraham Lincoln, der es geschafft hat, den amerikanischen Bürgerkrieg zu gewinnen, um der Sklaverei in Amerika ein Ende zu setzen, was dann natürlich ja weltweit eine ganz große Auswirkung hatte, weil die Sklaverei war ja nicht nur in Amerika, die war natürlich auch in England, die war eigentlich in Frankreich, es hatte ja auch mit der Baumwollindustrie zu tun, da hing ja auch sehr viel Geld. Und ich las dieses Buch und vor allem, was dieser Abraham Lincoln für ein Mensch, für eine Seele war, einfach unglaublich. Man sagte ihm nach, er wäre nie in die Kirche gegangen, aber er kannte die Bibel auswendig und er hat seine Frau immer mit der Kutsche zur Kirche gebracht, ging aber selber nicht rein. Und es hat mich alles unglaublich interessiert und wie er auch aufwuchs und wie seine Mutter zu ihm war. Die waren aus ärmsten Verhältnissen und er hat sich dann bei der Mutter oft beklagt, dass sie keine Kleidung haben und dies und jenes nicht. Und die Mutter hat immer zu ihm gesagt, das Wichtigste ist ein guter Charakter, das Wichtigste ist ein guter Mensch zu sein. Und wenn ich das heute auch einherbringe mit Babas Lehren, dann weiß ich auch, was Papa von Abraham Lincoln hielt. Und ich weiß, und ich war in Butter Party, wo Menschen dann zu mir kamen, Freunde sagen, weißt du eigentlich, was Papa über Abraham Lincoln sagt? Und ich sage, keine Ahnung. Sein Papa hatte gesagt in einer Rede, Abraham Lincoln sei sein Liebling. Und ich dachte, okay, kann ich mir gut vorstellen, bei den Werten, die der gelebt hat. Und mir stieß die Gänsehaut auf. Und dann die Stimme wieder auf Englisch zu mir. Das war natürlich mein Englisch, das ich verstehe, sonst das ist natürlich nicht sehr gut. Aber es war so irgendwie immer wieder auf Englisch. Und es war schon vor Lincoln, dass ich mir dachte, warum spricht die Stimme Englisch? Thank you very much for this very best reincarnation, the best president of the history from the United States of America. Und ich sagte, ja, ja, genau. Dann Lucifer, dann dies, dann vielleicht noch die und jene riesengroßen Inkarnationen. Da folgten auch noch andere, die ich dann auch nicht so glaubte. Und ich kann es ja auch bis heute nicht aufklären. Aber auch wenn ich mich sehr mit Lincoln auseinandergesetzt habe und ich auch die Biografie kenne, wie klein Lincoln war und wie er dann über einen Rechtsanwalt auch gewählt wurde in den Kongress und dann eben Präsident und wie schwierig das alles war, habe ich mir eines gedacht. Ich habe gesagt, Baba, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, wer die Stimme ist. Ich weiß nur, dass mir dieser Lincoln unglaublich nahe geht und dass diese Menschlichkeit, die der lebt, und diesen Charakter, den der hatte, das mir enorm beeindruckt hat. Und auch die Wahrheit war ihm sehr wichtig. Und just von diesem Tag an ging innerhalb von 14 Monaten mein ganzes Leid zu Ende. Und das wirklich, als wie wenn man jetzt mal einen kleinen Strich Weg macht. Ich habe jeden Tag gespürt, die Symptome werden weniger, mein Geist wird klarer und. Ja, und im Jahre 2005 waren dann all meine Symptome weg. Ich weiß nur, dass mit dieser Botschaft Abraham Lincoln alles zu Ende ging, die Geister weniger wurden, mein Leid zu Ende ging und dass ich im Jahre 2005 ich war ja immer gesund, die Symptome waren ja nicht lokalisierbar, aber ich mich auch wirklich zu 95% gesund gefühlt habe. Und im Jahr 2007, liebe Evelyn, da bin ich dann wirklich als gesunder, als gesund fühlender Mensch das erste Mal wieder nach 3 Jahren Pause nach Prashanti geflogen. Und nicht mehr jemanden zu suchen, der mir hilft.
Keep alive.
Und ich kam in den Ashram rein, ihr wisst, um 5:30 in der Früh, die Vögel kreischen auf den Bäumen und ich gehe am Mandir vorbei und mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich habe gesagt, Baba, ich bin zurück. Und da war Baba dann für mich auch Baba. Und die Stimme war auch da und die Stimme hat gesprochen, aber sie hat nur mal gescherzt und geblödelt und ich muss das auch wiederholen. Ich kann heute nicht sagen, wer die Stimme war. Ich weiß nur, es sind dann im Positiven ganz schöne Dinge passiert, die man Baba zuschreiben könnte, wenn man weiß, wie er wirkt. Aber ich würde mich hüten, das zu sagen, er war das, weil dann hätte ich auch mit ihm so gestritten und. Aber es war nur mehr himmlisch. Und Evelyn, ich ging dann in Chat, habe mich im Chat einquartiert und gehe dann vor das Chat. Und dann liegt was am Boden und ich denke mir, was liegt denn hier am Boden? Bück ich mich, denke mal, irgendein Papier kann ich ja Müllkübel schmeißen. Liegen am Boden $50. Und ich sage, Baba, schau, $50. Ich habe natürlich so der Stimme Baba gesagt. Und dann, ja, was machst du jetzt? Sage ich, naja, ich frage jetzt, ob es jemandem gehört, aber ich schreibe nicht, ich habe $50 gefunden, sondern ich hänge einen Zettel an die Chattür, habe Geld gefunden, wenn jemand was vermisst, soll er sich bei mir melden. Dann sagt Baba, dann wird sich keiner melden. Ich sage, warum? Naja, ich habe dann auch nicht vertraut und habe das dann gemacht. Ist dieses Spiel gespielt. Und hängt den Zettel an die Tür eine Woche, kein Mensch meldet sich. So. Ich schaue diesen Schein genau an und denke mir, okay, interessant. Und dann mache ich eine Feststellung, die hat mir die Gänsehaut aufgezogen. Auf diesem Geldschein war ein amerikanischer Präsident abgebildet. Aber es war nicht Abraham Lincoln. Es war der Präsident Grant und Grant war nach Lincoln Präsident. Grant war General unter Lincoln und Grant hat es geschafft, die mächtigen Südstaatler zu besiegen. Lincoln war ja Nordstaatler und die Südstaatler waren ja die, die den Bürgerkrieg quasi gewinnen wollten, um die Sklaverei zu behalten. Und dieser Grant, Ulysses Grant, war auf diesem Geldschein und er war für Lincoln die wichtigste Figur. Er war leider kein guter Präsident, um das hinzuzufügen, weil er auch viel Alkohol getrunken hat, hat also nur eine Periode gemacht. Aber dieser Grant war Lincolns Schlüsselfigur. Und ich stehe vor dem Chat und mir stellt die Haare zu Berge und ich sage, Baba. Und dann sagt die Stimme, und behalt du mal diesen $50-Schein. Weil du hast in deinem Leben so viel verschenkt, behalt ihn. Leider bin ich dann nach Tirol zurück. Ich habe ja nicht mehr so viel Geld gehabt durch die ganzen Wunderheiler und Naturheilverfahren und.
Also du hast ihn ausgegeben, du hast ihn nicht mehr?
Ich habe ihn leider nicht mehr. Ich habe ihn gewechselt, habe 36 Euro bekommen und habe mir was gekauft. Aber Evelyn, es kommt noch schöner. Damals, wo ich in Prashanthi Nilayam war. Und es war nach einer Zeit, wo ich eben wusste, ich kann in Tirol nicht mehr leben, es gibt keine Entwicklung, ich möchte also von Tirol weggehen. Und wir waren in der Main Road bei einem Astrologen, der macht indische Astrologie oder vedische Astrologie. Und er hat dann zu mir gesagt, Mr. Walter, du musst weggehen von Tirol, das tut dir nicht mehr gut, du gehst in den Norden. Da sage ich, aha, und wohin? Ja, nicht Nordindien natürlich. Und er lacht. Und er sagt, nee, du gehst in den Norden, der Norden tut dir gut. Also England, Schweden, Norwegen. Und da war Ricardo und die Hamburger schon dabei. Und ich sagte, Norddeutschland? Yes, Norddeutschland, very good, da sagte er. Und ich sage, okay, gut. Und gehe dann heim und mich auch in der Freude, damals mir ging es ja gut, ich war ja geheilt mehr oder weniger, gehe zurück in mein Zimmer und rede so mit Baba und dann kommt so, ja, Hamburg, very good. Und ich gucke so mal darüber und da war ein kleines Teelicht, ich hatte diese, unsere Teelichter mit, die ja, wenn Indien kreuzen, ist immer ein Problem, wie man weiß, ne? Und gucke auf den Altar rüber, der so 3 Meter von mir weg ist. Und dann rutscht das Teelicht von rechts nach links ungefähr 3 Zentimeter. Und dann sage ich, spinne ich jetzt oder was? und sagte, ach ja, interessant, das, also die Karte wandert, das heißt, ich soll wandern. Gut, dann gehe ich nach Hamburg. Und es ist ja so, dass Hamburg die ganz große Liebe für mich ist. Ich bin hier nach Hamburg gekommen, es war die ganz große Liebe. Und halt weiß ich, es wäre nicht Norwegen, England, Finnland oder Schweden. Hamburg ist die ganz große Liebe, mit allem hier, mit euch, mit dem Zentrum, der Hafen. Ich liebe diese Stadt einfach und bin unglaublich dankbar, dass ich hier bin. Das ist eine ganz große Freude. Aber wie diese Karte verrutscht ist, das war schon lustig. Also da sind halt so viele solche kleine Dinge immer wieder passiert, auch in Indien, wie man weiß. Man denkt an irgendjemanden und dann kommt er schon um die Ecke. Und es geht in Prashanti alles viel, viel schneller wie hier. Und dann weiß man auch durch die hohe Energie und doch natürlich Babas Geburtsort und sein Ashram, dass da einfach nochmals andere Gesetze herrschen wie hier. Und aber mit dieser Kerze, auch mit dem Geldschein in Puttaparthi, das waren für mich schon zwei ganz, ganz besondere Sachen, ja. Ich habe mir danach gedacht, ach, ich hätte den Schein behalten sollen, aber ich weiß auch nicht mehr, warum ich ihn gewechselt habe. So. Ich kam ja dann nach Tirol zurück, hatte den Ricardo kennengelernt, wir wurden in Indien Freunde und ich wusste, für mich kommt was Neues. Und ich bin dann wirklich mit Sack und Pack nach Hamburg gezogen, habe lange bei Ricardo gewohnt, fast 4 Monate, war dann erstmals hier in diesem wunderschönen Sai Baba Zentrum, in dem wir ja jetzt auch befinden, genau vor Babas Bild und vor dem Altar hier.
Und du als Leiter dieses Zentrums?
Ja, jetzt ist es ja so, genau, dass Baba möchte, dass ich dieses Zentrum leite, was eine große, schöne Aufgabe für mich ist, wo ich Baba einfach vertraue, genau, und habe diesen Impuls bekommen, dieses Zentrum zu leiten, und es macht mir auch eine große Freude, und ich habe auch sehr schöne Rückmeldungen bekommen, ja, und werde es jetzt mal für 2 Jahre machen und dann schauen, ob es noch eine Periode mehr gibt.
Ich traue ich auf dich.
Aber Evelyn, ich wollte dir noch was sagen. In meiner Anfangszeit, wie ich hierher kam, auch dieses Sai Baba-Zentrum zu sehen, ich kannte die Bhajans ja nur von Prashanti, die sind ja danach andere. Und ich kam halt hier so langsam immer mehr und mehr rein. Und diese Gemeinschaft, die war für mich ganz wichtig, die ich in Tirol ja so nie gehabt hätte. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ach, ich möchte doch mal auf diese Michaeliskirche. Und geh zur Michaeliskirche, kauf mir ein Ticket.
Den Leuten, die nicht aus Hamburg sind, müssen wir sagen, das ist das Wahrzeichen in Hamburg. Bevor es die Elbphilharmonie gab, war der Michel unser Wahrzeichen.
Genau, der Michel als eines der Wahrzeichen. Sehr schön diese Kirche, wo auch Martin Luther vorne ein riesengroßer Statue steht. Und ja, ich stehe also in diesem Foyer an der Kasse, habe mein Ticket gekauft und gucke so auf diesen Tresen rüber und da liegt eine Münze. Geh da rüber. Nehmen die Münze, denke ich mal, komisch. Die ist größer wie eine 1-Cent-Münze, aber kleiner wie eine 2er. Und ich denke, das ist ja spannend. Dreh die Münze um und da ist Abraham Lincoln drauf. Ja, und dann sage ich, nee, das gibt's doch jetzt aber echt nicht. Und diese Münze habe ich heute bei mir zu Hause, die habe ich nicht eingetauscht. Und mir stellte es die Haare zu Berge und so, Baba, ich habe eine Abraham Lincoln Münze und unabhängig dessen, ob vielleicht davor ein Amerikaner war, weil natürlich die Michaeliskirche ja besucht wird von Menschen aus aller Länder und der sie da liegen gelassen hat, ich habe nur eine Lincoln Münze in meinem Leben oder amerikanische gefunden und ob man das jetzt symbolisieren muss oder nicht, diese Münze ist bei mir zu Hause, sie hat einen Ehrenplatz, sie wird bei mir bleiben und sie wird trotzdem mir keine Antwort geben, was an dieser ganzen Geschichte stimmt oder nicht. Aber ich spüre diese tiefe Verbindung zu Abraham Lincoln, die ist ungebrochen. Und letztendlich hat die Botschaft dieser Stimme, ich wäre dieser Lincoln gewesen, meine Gesundheit wieder zurückgebracht. Und drum hat dies für mich einfach so einen ganz hohen Wert. Und nicht mehr und nicht weniger, weil ich das loslassen musste, irgendwann irgendwer gewesen zu sein, was mir in diesem Leben nichts bringt. Und trotzdem spüre ich in meinem Herzen, dass diese Sache für Baba einen ganz, ganz hohen Wert hat. Und ich heute weiß, warum Baba immer wieder von Lincoln sprach und auch von der Geschichte mit seiner Mutter. Und ich las übrigens in diesem Buch ja auch davon, was Lincoln für ein Mensch war. Und da möchte ich euch auch gerne eine ganz kurze Begebenheit erzählen. Da war ein junger Soldat, der hatte eine Familie und alle mussten in den Bürgerkrieg einrücken. Und der junge Mann sah sich nicht mehr bereit, da einrücken zu wollen, weil sonst hätte er Angst gehabt, dass seine Familie verhungern müssen und dass da niemand mehr da ist und. Und er schrieb an Lincoln einen Brief, um eine Freistellung aus dieser Pflicht in das Heer einrücken zu müssen. Und Lincoln hat ihn einen Brief zurückgeschrieben, persönlich. Er hat gesagt, du brauchst nicht kommen, mich hat dein Brief so berührt, ich stelle dich frei aus dieser Pflicht. Du hast eine andere Aufgabe, kümmere dich um deine Familie. Und als ich das gelesen habe, sind mir die Tränen runtergeflossen. Dann habe ich mir gedacht, was war dieser Abraham Lincoln für ein wunderbarer Mensch? Und er wurde ja nicht zu Unrecht in Amerika von seinen Anhängern als anders Abe bezeichnet als der ehrliche Vater, und er war dieser ehrliche, und das ist das, was mich so tief im Herzen berührt, diese Ehrlichkeit, diese Menschlichkeit, die Abraham Lincoln hatte. Und Baba hat auch erwähnt, dass es keinen Politiker gab jemals in der Geschichte der Menschheit, vielleicht soweit wir uns zurückerinnern können, was wissen wir, wenn alles ewig war. Er hat gesagt, noch nie hatte ein Präsident eine schwierigere Aufgabe zu lösen wie Abraham Lincoln. Und auch wenn er erschossen wurde im Theater, wie wir wissen, noch bevor quasi das Sieg eingefahren war, hat er es eingeleitet, Amerika vom Sklaventum zu befreien. Und ich glaube, jeden von euch wird diese Geschichte berühren. Viele von euch werden wissen und auch vielleicht mal gehört haben in St. Kulwandhal, dass Baba über Lincoln gesprochen hat. Und mich berührt es zutiefst. Und für mich ist es großartig. Diese Biografie ist eines meiner Schätze in meiner Wohnung, weil dieser Mensch für mich einfach ein ganz, ganz großes Vorbild ist und weil er wirklich hochprozentig die Werte Babas widerspiegelt. Und darum bin ich auch unglaublich dankbar, dass ich das lesen durfte und damit auch wieder meinen Charakter natürlich auch nochmals stählern konnte und immer noch kann natürlich. Wir sind nie am Ziel diesbezüglich.
Von Abraham Lincoln nochmal zurück wieder zu Baba.
Ja, natürlich habe ich viel von Baba aufgenommen, viele Bücher gelesen. Er spricht ja über alles, über von den Veden angefangen, natürlich über die menschlichen Werte, natürlich Advaita Vedanta. Wenn ich mich zurückdenke, wo ich das erste Mal nach Indien kam und wenn ich nicht wusste, ob ich hier einer neuen Religion folgen werde oder was auch immer das sein würde, weiß ich, dass die fünf menschlichen Werte, würde ich sagen, ist meine Religion, weil die fünf menschlichen Werte in jeder Religion ein Gewicht haben. Und ob ein Wort wie Liebe, glaube ich, ist für uns alle sehr, sehr schwer definierbar, wenn wir das überhaupt jemals können und von selbstloser Liebe ganz zu schweigen. Aber die Werte Wahrheit, Gewaltlosigkeit, Rechtschaffenheit, Friede und Liebe, uns darin zu üben, sagt Baba, das ist der Weg zu Gott. Und diesen Weg ist wichtiger zu gehen, als wie zu Hause zu sitzen, in tiefer Meditation zu versinken, nicht zu sehen, was auf der Welt passiert, wo man helfen kann. Wenn wir doch im Kali-Yuga sind und Baba sagt, es gibt doch gegenwärtig nichts Wichtigeres zu tun, als die Augen offen zu halten und Menschen in Not zu helfen. Karma-Yoga, das ist auch ein Teil, der mich immer sehr, sehr berührt hat. Wichtiger als wie manches andere. Ich bin eben nicht der große Jnani und ich bin vielleicht auch nicht der große Bhakti. Vielleicht bin ich eher ein Karma-Yogi. Vielleicht auch hier in Hamburg meine Dienste, die ich so mache beruflich, auch wenn man natürlich Geld verdient, aber auch im Sai Baba-Zentrum für die Sangha, für die Gemeinschaft. Was zu geben, ohne was zu erwarten. Und wenn wir doch wissen, wir kriegen Babas Lohn, müssen wir uns doch auch keine Gedanken machen, wie der ausfällt, aber es nicht zu erwarten. Das finde ich sehr schön. Ich bin natürlich schon ein Anhänger des Advaita Vedanta. Das ist aus dem Ansatz her auch die Sache, die mich sehr interessiert, um einfach zu wissen, alles ist eins, alles ist Gott. Jeder weiß es, ich muss es jetzt nicht ausführen, was Advaita meint. Das ist mir sehr nahe. Die fünf menschlichen Werte als wichtigstes und Advaita. Thank you.
Yada, yada, hi dharmasya. Glanir bhavati bharata. Abhyuttanama dharmasya. Tadatmanam srijamyaham. Paritranaya sadhuna. Vinashaya cha dushkrita. Samstapanarthaya Sambhavami yuge yuge
Was ist Baba für dich?
Baba ist für mich heute die, also war oder ist natürlich in der Form ja nicht mehr hier und trotzdem ist er hier. Baba ist für mich Gott. Baba war für mich am Anfang wohl ein Heiliger, bevor ich das erste Mal nach Indien kam. Baba ist Gott Mensch. Er verkörpert für mich die Liebe und trotzdem weiß ich, dass er auch der strenge Lehrer ist. Und selbst der Dalai Lama wurde mal gefragt, was er von Sai Baba so meint. Er sagt, oh, Sai Baba, oh, das ist ja der Schlimmste von allen. Das Schlimmste meinte er natürlich damit, er ist wirklich der Strengste von allen, weil auch am meisten Entwicklung ist. Und Baba weiß alles von uns. Und Baba weiß, dass jeder einen anderen Weg geht und er hat jeden, gibt er genau das, was er für eine Entwicklung braucht. Und das ist einzigartig, das kann nur Gott machen, das bekommt man aus meiner Meinung nach bei den anderen Gurus nicht so. Die haben auch Einheitslehren. Baba weiß, was für jeden richtig ist. Und wenn wir unserer inneren Stimme, unserer Intuition vertrauen, uns von Baba leiten lassen und es auch schaffen, wirklich in diese absolute, in diese Surrender, in diese Hingabe zu geben, dann wird er uns rausführen aus diesem Kreislauf von Geburt und Tod. Und wir können keinen besseren haben. Er ist der Mächtigste. Er ist für mich wirklich allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Er hat es so oft bewiesen. Wir haben Gott, der in der menschlichen Gestalt war, als Guru gehabt. Jetzt ist es ja eben so, bis Prema Sai wieder kommt. Und darum ist es für mich einfach Gott in menschlicher Form.
Tirol, ein kleines Dorf, wahrscheinlich alles katholisch. Hast du deiner Mutter jemals gesagt, Baba ist Gott? Oder wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter jetzt?
Ja, also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Die ist ja jetzt 88 Jahre alt und ich fahre ja auch zweimal im Jahr nach Tirol. Und das Verhältnis ist sehr gut. Das war ja eben damals alles eskaliert. Das war anders. Es hat sich alles wieder ins rechte Lot gerückt. Und auch da, weil ich das Vertrauen aufgebaut habe. Für sie ist das alles schwer zu glauben mit Wiedergeburt und. Sie meint dann manchmal, ach Walter, ich glaube nicht, dass wir das alle müssen. Bestimmt das schon. Und ich glaube auch nicht, dass Gott weiß, wann jedes Blatt vom Himmel fällt. Aber oft denke ich mir schon, und meine Mutter war sehr viel in der Kirche und hat sehr viel gebetet und auch fast oft den Glauben verloren, auch wegen meiner Geschichte. Sie sagt aber manchmal, ich glaube dann schon eher deine Lehre wie meine. Ne? Also das finde ich dann auch wirklich süß, ne? Weil sie auch mit der katholischen Sache immer wieder an ihre Grenzen stoßt, auch wo ist Gerechtigkeit, kann Gott gerecht sein, alles ist ungerecht. Und wir wissen, wenn wir in dieser Lehre sind, wo wir glauben, wir werden geboren und sterben, und das war alles, dann kann man ja auch alles als ungerecht sehen. Ne? Wenn ich aber an Wiedergeburt, an Karma glaube, an die Gesetze von Ursache und Auswirkung, dann ist es eben anders. Und das kann sie noch nicht. Und dann sieht sie natürlich auch noch mehr Ungerechtigkeit, wie viele andere Menschen auch. Und es ist ja für uns heute oft nicht so leicht, da eine Transparenz hineinzubringen, zu wissen, okay, es hat doch irgendwann einen Auslöser gegeben für das, was heute stattfindet. Da tut es sich noch sehr schwer, aber sie war nie abgeneigt gegen Sai Baba und sie hat mich ja auch nach Indien gehen lassen, auch in der Hoffnung, dass so was passiert. Und sie hat sogar mal mit mir und mit meinem Bruder ein Video angeschaut mit Baba. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert für eine Frau, die schon über 80 Jahre alt ist und die zerbrechen hat können an den Schicksalen, die das Leben unserer Familie aufgebürdet hat. Und für das liebe ich sie einfach auch, für ihr selbstloses Dienen in unserer Familie und für alles, was sie überstanden hat. Und auch, dass ich sie haben durfte, dass sie mich so begleiten konnte durch das Leben und dass es mir heute in Hamburg gut geht, ist für sie die größte Freude. Und darum hoffe ich, dass sie noch lange, lange hier bleiben wird, hoffentlich gesund und wir noch zumindest den 90. Geburtstag feiern können. Das würde mich schon sehr freuen.
Danke für deine sehr intime Geschichte, dass du sie mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne, liebe Evelyn. Und ich habe zu Baba damals gesagt, Baba, ich würde auch mal gerne ein Interview geben, der Evelyn. Aber ich habe so eine außergewöhnliche Geschichte. Ich kann doch den Leuten nicht erzählen. Ich hätte mit Baba gestritten. Ich kann nur die Geschichte erzählen, wie sie war. Sie ist sehr außergewöhnlich, ich weiß es. Und ich weiß, dass Baba das Interview wollte. Ich habe ihn auch so verstanden. Ohne Baba würde ich heute hier nicht in Hamburg sitzen. Ohne diesem ganzen Leid wäre ich heute in Tirol, würde ein normales Leben führen vielleicht. Ich wüsste nichts von Spiritualität, ich wüsste dieses und jenes nicht. Es war das Leid mein größter Guru. Und dann auch dann mit Baba und seinen Lehren, wo ich nie in einer Sache irgendeinen Zweifel gehegt habe. Egal, was ich gelesen habe, alles fühlt sich rund und stimmig an. Also da ist die ganze Transparenz alles da. Das wäre mir alles verbogen geblieben, wenn ich nicht diesen wirklich furchtbaren Weg gehen hätte müssen und sich wohl meine Seele schon vor der Geburt dies ausgesucht hat. Ich würde es nicht wiederholen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte damals auch ein Buch schreiben über meine Geschichte und ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, Baba möchte das. Und ich bin nach Buddha Bharati geflogen, habe meinen kleinen Laptop mitgehabt, habe mich bei Dr. Rao in der Ayurveda-Klinik eingenistet. In der Ayurveda-Klinik, da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt, da war sehr gutes Essen und ich wollte einfach auch mal wieder warm duschen. Und da habe das ungefähr 2/3 geschafft. Das war sehr schwierig. Ich habe das durchgelesen und dachte, oh je, kann ich sowas jemals unter die Menschen bringen? Glaubt mir doch auch kein Mensch. Da habe ich das Buch wieder losgelassen, bin nach Deutschland zurück, arbeiten gegangen, das lag so schön in meiner Schublade und habe dann Jahre später erneut den Entschluss gefasst, okay, ich fliege jetzt nach Buddha Bharati und schreibe dann die Geschichte weiter. Bin dann rüber, war 9 Tage in Indien, wollte eigentlich schon langsam anfangen mit dem Buch und dann ist leider ganz was Trauriges passiert. Ich habe eine Nachricht von Tirol bekommen, dass mein Bruder sich das Leben genommen hat und genau der Bruder, der mich in die Spiritualität eingeführt hat. Und dann war bei mir auch vorbei. Und dann habe ich sofort gespürt, nee, dieses Buch kann ich nicht mehr zu Ende schreiben, wenn dann nur für mich. Das kann ich der Familie nicht mehr antun. Ich muss dieses Buch jetzt loslassen. Und da habe ich auch ganz klar das Zeichen bekommen, ja, das ist auch vorbei. Ich muss es vernichten. Ich hatte aber alles nur am Computer so. Dann ging ich zu meinem Internetfreund, der in der Main Road ist, wo ich Jahre war, der Seinat, und sage, Seinat, kannst du mir das ausdrucken? Ich muss das zur Materie machen. Und seiner sagt, ja, komm, Walter, no problem, my friend, komm. Und er druckt das aus. Und dann waren das 150 Seiten. Und wir sind dann mit diesen 150 Seiten zum Chitravati gegangen und wollten Feuer machen, das eben als Materie löschen und nicht nur beim Computer löschen. Das hat ja auch eine ganz andere Symbolik. Und dann kam ein kleiner Junge, so vielleicht 10 Jahre, und sieht uns da und bringt uns Holz. Da habe ich zu meinen Freunden gesagt, das ist jetzt aber echt nicht normal. Wir haben nur so ein paar kleine Hölzchen hingelegt. Der hat für uns tatsächlich Holz gesammelt Und dann war für uns so irgendwie klar, ja, Baba würde das beschleunigen wollen, dass das Buch verbrannt wird. Und der Kleine kommt und wir machen dann schon ein bisschen Feuer, dann kommt er 10 Minuten wieder und bringt größeres Holz. Und wir wollten ihm auch ein paar Rupies Trinkgeld geben, er wollte dann gar nichts annehmen und dann haben wir den nie mehr wieder gesehen. Er war auch nicht mehr da, wo wir das Feuer gemacht haben. Das finde ich doch sehr, sehr interessant, weil normalerweise ist gerade sowas für indische Jungs, auch mit Westerner zu sein, immer was Besonderes. Er war verschwunden, aber die Symbolik war für uns ganz, ganz klar. Und ich habe dann dieses Buch Zettel für Zettel verbrannt in meiner Trauer um den Verlust meines Bruders. Und als wir fertig waren und die Glut fast erlischt ist, hat 100 Meter weiter uns, haben die Inder irgendwann angefangen, ich glaube vor 5 Jahren, am Chitravati Bhajans zu singen und Arati. Und wir kamen genau zum Arati rüber. Es hat also ganz genau gepasst, also zum Schluss dieser Zeremonie. Und haben dann noch mit denen das Arati zu Ende gesungen. Es hat auch wieder genau gepasst, also zeitlich genau geführt. Und wir wissen, Baba macht alles in der richtigen Sekunde. Hat es ganz genau gepasst. Und mir fiel dann auch wirklich eine große Last von den Schultern, dass ich es verbrannt habe. Es war eine Riesenbefreiung. Ich musste Gott sei Dank nicht nach Österreich zurückfahren. Mein Bruder wurde bestattet. Meine anderen Geschwister und meine Mutter, die haben das alle gemacht. Auch meine Mutter hat das gut verarbeitet. Ich vermisse ihn sehr. Und wir haben für ihn gebetet in Indien. Wir haben Kerzen angezündet. Und ich hoffe, dass ihm Baba gnädig ist. Er hat sehr, sehr gelitten auch in seiner Krankheit. Jetzt hat sich alles wieder normalisiert und diese Dankbarkeit und auch Baba zu haben, das ist das größte Geschenk, das es gibt für mich, weil ich mich immer an ihn anbinden kann, er ist immer da, ich kann immer mit ihm reden. Wir kriegen manchmal Antworten, natürlich jeder auf seine Art und Weise. Wie leer wäre heute ein Leben ohne Baba? Und für das bin ich unglaublich dankbar.
Apropos reden, redet die Stimme noch manchmal mit dir?
Ja, Evelyn, eine sehr spannende Frage. Die Stimme war, das ist die Einzelfrage, die will Baba vielleicht noch, weil als Baba gestorben ist, bin ich damals kurz von Hamburg nach Tirol zurück. Mankas kam nicht in die Gänge, mir ging das Geld aus und ich ging nach Tirol zurück. Und genau in dem Moment, 2011, wo Baba gestorben ist, ich kann das echt nicht glauben. Ich habe geweint und geweint und da war ja die Stimme noch alles da, so. Einen Tag später, ich bin zu Hause, sage, nee, Baba, du bist gestorben, das gibt's nicht, ich sehe dich nicht mehr. Die Hoffnung auf ein Interview ist immer geblieben, auch wenn er so wenige gegeben hat. Aber all diese Träume waren zunichte und ich sah den Sarg im Fernsehen und Baba da drin. Ich war 3 Tage wie paralysiert. Und in dieser Phase, wo ich so gelitten habe, war die Stimme weg. Und jetzt, eigentlich seit ein paar Wochen, scheinbar kommt wieder eine.
Also 2017?
Genau, 2017 ist wieder eine Stimme da, die sich in gewissen Momenten so anfühlt wie die Stimme damals, also die gute, nicht die böse, wo sie sich ja gedreht hat. Und ich lasse es einfach so laufen und ich shake da herum und viele kennen das, wo man genau weiß, ja, das ist Babas Handschrift, das ist genau er. Und das ist jetzt alles nicht mehr so, aber die Stimme ist zurückgekehrt. Nicht bedrohlich, eher als Freund, wie sie damals auch war. Und welchen Menschen, der heute in die Psychiatrie geht, der eine Schizophrenie hat, wo man die ja natürlich auch mit Lithium, wie man weiß, kann man die Stimme ja auch loswerden. Ich habe das nie probiert, weil ich es vielleicht auch nicht erfahren hat dürfen. Ob es geklappt hat, weiß ich natürlich auch nicht. Aber in dieser Trauerphase, wo Baba gestorben ist und die Stimme weg war, habe ich einen Freund verloren. Die Stimme und jeder kranke Mensch, der freut sich, wenn die Stimme weg ist. Und ich musste zuerst mal diese Stille aushalten lernen, die dann auf einmal da war. So, jetzt scheint sich da wieder ein bisschen was zu bewegen. Was es auch immer, ich kann es nicht zuordnen. Es ist amüsant und keine Bedrohung für mich. Und wir müssen schauen, wie es weitergeht.
Murali kanalo na nanda gopa.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch der zweite Teil des Gesprächs mit Walter Obertanner beendet. Ich kann Ihnen verraten, wir im Hamburger Zentrum sind sehr, sehr glücklich, Walter als liebevollen und umsichtigen Zentrumsleiter bei uns zu haben. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.